18. September 1967, Montag. Wo wir wohnen, ist der Broadway alt. Wir sind weit von seinem legendären Stück oberhalb des Times Square, wo der rasche Umsatz den verwitterten Turm der New York Times mit Sandstrahl gebläsen weiß poliert hat, wo alte Häuser klammheimlich niedergemacht werden hinter mattenbehängten Gerüsten, wo die soliden Türgriffe und Schlösser und Treppengeländer des Astor Hotels versteigert werden, damit Platz wird für Glas und Kunststoff und elixiertes Aluminium, wo die Straße ausgehängt ist mit ungeheuren Tüchern aus Licht, flackernd unter Kinobaldachinen, den unreinen Farben des Neongases, laufenden Schriftbändern, unter Punktstrahlern, unter Scheinwerfern und den kreisenden, springenden, platzenden Leuchtreklamen. Bei uns, auf der oberen Westseite von Manhattan, sind die Lichter geringer und hängen tiefer. Unser Broadway beginnt an der 72. Straße, wo er auf die Amsterdam Avenue trifft und ihr den Verdi Park abschneidet. Hier teilt ein geräumiger Mittelstreifen an den Kreuzungen mit Querbänken und gelegentlich mit Gebüsch besetzt, ihnen zwei breite Fahrbahnen. Zu beiden Seiten der Straße sind Muster der Renaissance in elefantischen Baumassen aufgetürmt und weit in den Norden hinein zeugen die vielfenstrigen Kästen unter ihren gefühlvollen Gesimsen von dem fiebrigen Vertrauen in den Baumarkt, der um 1900 zu galoppieren anfing, als die U-Bahn unter den Broadway gelegt wurde. Es sind Hotels, Lichtspieltheater, Apartmenthäuser einer Zeit, in der Gewinne angelegt wurden, als Jugendstil oder italienisches Gerank um Knie und Stirn der Häuser noch ihren Wert anzeigen sollte. Der Auftrieb hat nicht gereicht für eine geschlossene Kolonne dieser dekorierten Ungetüme. Zwischen ihnen hocken ärmlich und vierstöckig die zaghafter kalkulierten Miethäuser, die sich weniger Mühe machten mit den Verbergen ihrer Feuerleitern. Nun stellt ihr Alter sie bloß. Wenige Hotels haben die vermögende Kundschaft halten und die Reputation wahren können, die die Fassade verspricht. Vornehmlich beherbergen sie jetzt Dauergäste, verarmte Pensionäre, kaum Leute mit Kindern. Die Apartmenthäuser müssen ihre Wohnungen nicht lange ausbieten. Zwar hilft ihre Adresse nicht dem Ansehen, aber sie sind versorgt mit U-Bahn-Stationen, Buslinien in alle vier Richtungen und ihre unteren Geschosse sind in dichter, nicht gebrochener Kette vollgestopft mit Geschäften, mit Feinkostläden und Superhandlungen, mit Waschsalons, Friseurstuben, Imbisshallen, Gemüsemärkten, Bars, Ladenkirchen, Schuhbesohlanstalten, Reinigungsfilialen, Steuerberaterfirmen und Fahrschulen und Reisebüros, wenngleich die Auslagen mitunter verstaubt sind, die Textilien ramsch und die Theken nicht so blitzblank wie auf der Ostseite. Aber seit 40 Jahren ist an dieser Straße nichts Neues gebaut worden und trotz des Lichtergewimmels am Fuß der Fassaden erinnert der Broadway an Ansichten aus jener Zeit, als sie noch Pferde vor den Wagen liefen und die Anwohner vom Boulevard sprachen. Und alte Leute verhalten sich still auf den Inseln der Überwege im Broadway, treten behutsam voran in den rasch überschnittenen Gängen der Passanten, stehen am Rande eines Gedränges um einen Hausierer, vertrinken Stunden an einer Tasse Kaffee in Cafeterias, aufgegebene Leute. Ihnen ist nicht gelungen, Besitz aus Europa vor den Nazis zu retten. Sie sind nicht hoch abgefunden worden. Sie können nicht bürgerliche Vergangenheit verlängern in den polierten Wohnungen am Riverside Drive. Sie leben für sich. Aufgegeben von ihren Kindern, übrig geblieben aus langen Ehen, allein leben sie die letzten warmen Tage ab auf dem Broadway. Doch in der Nähe von Bewegung, Verkehr, Umsatz, bis sie zurück müssen in ihre möblierten Zimmer, in die Altersheime an der West End Avenue. Das sind nicht alte Herren, die von einem geplanten Spaziergang ausruhen, nicht alte Damen, die den Genuss beliebigen Einkaufsauskosten auf der Bank im Broadway. Sie sind Mündel der staatlichen Fürsorge und wenig mehr als ihre saubere Kleidung und angestrengte Haltung trennt sie von dem verlumpten Mann schwarze Hautfarbe, der hinter ihnen auf den dröhnenden U-Bahn-Gittern einen gefährlichen Schnaps ausschwitzt. Und ihre redebereite Nachbarschaft ist widerwillig. Das Novoje Slovo reicht nicht aus, aus dem zwei gemeinsam den Zustand der Welt lesen. Es ist nicht genug für Solidarität, dass ihre Mütter benachbart waren in ruthenischen Dörfern. Und was für Intimität soll zusammenkommen aus gegenseitigen Erzählungen von den Ehesachen und dem Berufsleben ihrer Kinder, wenn die Kinder nicht kommen, nicht zu Besuch und nicht in die billigen Imbisshallen, wo das Wasser umsonst ist, auch Zucker und Sahne gelegentlich. Und es hat nicht einmal gestimmt, dass sie mit 20 Cent und jahrelanger Treue den Treffpunkt erworben haben von der Gesellschaft. Denn wenn ihrer Cafeteria die Pacht ausläuft, ziehen die Unternehmer weiter, auf der Suche nach Kundschaft mit weniger Zeit, mehr Barmitteln. Es bleiben die Bänke. Die New York Times war dabei, als gestern Abend das Automatenrestaurant an der 72. Straße, dicht am Broadway, geschlossen wurde und nahm für uns wahr.
Should old acquaintance be forgot?
15 Jahre bin ich hierher gegangen, jeden Abend, sagte Ida Bess. 15 Jahre? Ich esse hier seit 30 Jahren, sagte Rose Katz. Wirklich schade, so treue Kunden habe ich noch nie erlebt, sagte Steve Kelly. Auf einem anderen Bild ist zu sehen, wie eine alte Frau bei Danang, Stangenbeine, alterssteif, verzerrten Gesichts, von einem Soldaten auf dem Rücken aus einer Gefahrenzone auf höheres Gelände getragen wird. Ein Angehöriger der Streitkräfte hilft ihr, sagt die New York Times.